Wie setzt du dich als Führungskraft klar durch, ohne direkt zum Hardliner zu werden? Genau das bespreche ich heute mit Tim Stoll. Ich war nämlich eingeladen vor einiger Zeit in seinem Podcast Superpapa und dadurch, dass das Interview für dich ja auch Relevanz hat, möchte ich das gerne hier mit dir teilen. Wir sprechen natürlich über das Thema Führung, warum echtes soziales Führen kein Widerspruch zu Klartext in der Führung sein muss und wie du es vor allen Dingen schaffst, dass dein Team aus Überzeugung mitzieht, statt nur auf Ansagen zu reagieren und wie du es vor allen Dingen schaffst, deine Durchsetzungskraft in dem Team zu steigern, ohne deine eigenen Werte oder deine Beziehung im Team zu opfern. Und wir sprechen natürlich auch gleichzeitig aufgrund des Titels von Tims Podcast natürlich über meine Rolle als Vater, wie ich gleichzeitig meine Vaterrolle als Führungskräftecoach auch einbinde, beziehungsweise was ich aus meiner Rolle als Vater lerne. Deswegen ist das hier ganz spannend für dich und deswegen möchte ich dieses Interview ebenfalls mit dir teilen. Viel Spaß beim Interview mit Tim.
Herzlich willkommen in einer weiteren Folge Superpapa Podcast und heute geht es um das Thema Führung. Helge Schreder ist zu Gast und ja, ich habe 2-3 Reels von dir gesehen. Ich habe gleich gemerkt, die gehen stark viral, auch polarisierend und gleichzeitig, als ich dann deine E-Mail gesehen habe, um dich für diesen Podcast einzuladen, stand da @sozialführen.de. Wie passt das zusammen? Zu polarisieren und gleichzeitig sozial zu führen und was verstehst du darunter?
Hallo erstmal, hallo Tim, vielen Dank für die Einladung. Ja, polarisieren und gleichzeitig sozial führen muss nicht konträr zueinander stehen, sondern kann sogar zusammengehören. Weil ich glaube grundsätzlich, also das, was ich in meinen Reels dort beschreibe, das sind halt meistens Geschichten, die ich halt mitbekomme von Führungskräften, von Kunden von mir, von befreundeten Unternehmern und ich mache das bewusst so, dass ich es halt pauschalisiere, um halt die große Masse anzusprechen, weil ich halt einfach festgestellt habe, wenn halt viele Augen drauf gucken, dann interessieren sich auch mehrere Führungskräfte dafür und das ist einfach der Grund, warum ich das so mache. Was ist für mich soziales Führen? Für mich ist eigentlich soziales Führen, muss ich ein bisschen ausholen, weil ich bin selber viele Jahre Führungskraft gewesen und habe aber meine Eltern, die beide Pädagogen sind und habe da eigentlich ganz viele Dinge eigentlich vom Gefühl her nur mitgemacht und habe dann nachher gemerkt, Mensch, das macht ganz viel Positives mit meinen Mitarbeitern und dass ich damit mein Team halt nochmal ganz anders mitnehmen konnte, weil ich halt sehr viel mit Eigenverantwortung, Vertrauen, Teamzusammenhalt gearbeitet habe, eigentlich so aus dem Gefühl heraus und habe dann aber festgestellt, dass was für mich normal ist, ist für viele Führungskräfte ja nicht normal und die wunderten sich über die Ergebnisse und so habe ich dann irgendwann gesagt, ich mache das mal ein bisschen größer und habe dann so angefangen, ein paar Kunden zu coachen, also ein paar Führungskräfte zu coachen. Habe dann auch eine Coaching-Ausbildung auch gemacht, also bin so richtig ausgebildeter Coach und ja, dann ist das irgendwann größer und größer geworden und heute bin ich halt Coach für Führungskräfte. Ich sage mal, ich begleite Führungskräfte in ihrer Entwicklung und mache das natürlich oder versuche das sehr individuell zu machen, weil mir ist mal eine Sache ganz, ganz wichtig, dass die Dinge halt auch im jeweiligen Alltag funktionieren. Weil ich war halt ganz oft auch schon auf Führungskräfteseminaren. Ich komme halt aus einem großen Konzern, komme halt aus der Bankenwelt und ganz oft ist es da halt so gewesen, da war man auf dem Seminar und hat dann vielleicht die tollsten Ideen gehört, aber konnte die entweder nicht in seinem Alltag umsetzen oder irgendwie haben die gar nicht funktioniert oder aber die sind einfach untergegangen, weil dann das nächste Thema, der nächste Feuerwerk musste gelöscht werden am Montag, wenn ich vom Freitag aus dem Meeting kam. Und deswegen ist mir das immer ganz, ganz wichtig, dass die Dinge auch praxisnah sind.
Vielen Dank, Helge. Jetzt sind wir direkt eingestiegen. Führung hat ja immer was mit Menschen zu tun und da interessiert mich jetzt persönlich, wer bist du als Mensch, als Helge? Wie definierst du dich vielleicht auch? Wer bist du? Und bist du im Kontext der Führung anders als Selbstständiger, als Unternehmer oder früher als Führungskraft im Vergleich zu deinem Alltag?
Also ich glaube grundsätzlich, dass das alles zu mir gehört, egal ob ich jetzt als Unternehmer tätig bin, ob ich als Führungskraft tätig bin oder als Papa. Natürlich habe ich als Papa natürlich nochmal eine andere Rolle. Also ich habe selber 3 Kinder. Unser ältester Sohn, der ist 9. ist jetzt in der 4. Klasse. Unsere Tochter ist 6 und unsere jüngste Tochter ist 3. Und da hat man natürlich noch mal eine andere Verantwortung und auch eine andere Führung, als es natürlich auf der Arbeit ist. Ich glaube, dass es trotzdem das eine das andere nicht ausschließt. Ich glaube, es ist ganz wichtig für sich selbst als Führungskraft, als Papa, aber auch als Unternehmer klar zu haben, was will ich eigentlich, wie wirke ich und wie möchte ich vor allen Dingen auch wahrgenommen werden, also wofür möchte ich stehen. Und das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, dass man dieses Grundgerüst der Klarheit hat, um das nachher auch dann seinen Mitarbeitern, seinen Klienten und aber auch seiner Familie zu zeigen, was mir wichtig ist und wo ich die Prioritäten lege. Also jetzt schon bei ganz vielen Themen, die ich jetzt so ganz viele Buzzwords, die ich genannt habe, die aber wirklich wichtig sind, weil ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt unzufrieden auf der Arbeit bin und wenn ich jetzt zum Beispiel gleichzeitig aber mich mit meiner Familie streite, dann kann ich halt nicht so zufrieden auf der Arbeit sein, beziehungsweise kann auch nicht die Leistung bringen, um meine Klienten erfolgreich zu machen. Deswegen gehört das für mich alles irgendwie zusammen. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was bin ich, oder deine Frage war ja gerade, was bin ich für ein Typ, das sollen am besten andere über mich sagen, aber ich würde mich auf jeden Fall als sehr empathisch und familienorientiert definieren.
Jetzt hast du zu Beginn gesagt, du hast am Anfang deine Führungsrolle vielleicht sogar ein Stück weit unbewusst gelebt, gleichzeitig dadurch aber vielleicht auch, wenn man es neudeutsch sagen, sehr authentisch. Ist ja auch so ein
Ja.
Buzzword, was gerade sehr gehypt wird. Sehr echt. Und wie stehst du jetzt dazu? Kann man Führung lernen oder trägt man Führung in sich? Trägt man Charisma in sich? Was sind vielleicht so die Punkte, woran du auch dann erkannt hast, dass es ja einfach auch leicht sein darf vielleicht? So kam es bei mir an. Und du einfach ganz viel auch aus dem Gefühl agieren konntest.
Ja, also ich glaube, es gibt natürlich schon gewisse Talente, Menschen mitzunehmen, Menschen zu begeistern. Aber ich glaube grundsätzlich, und um die Frage mal ganz klar zu beantworten, ja, Führung kann man lernen. Ich glaube, wenn du das lernen möchtest, wenn du dazu motiviert bist, deine Leute um dich herum zu besser zu machen, sei es darum, um bessere Ergebnisse zu erwirtschaften, aber auch darum, dass du einfach ja, Leute haben möchtest, die dir den Rücken frei halten, die dich entlasten als Chef, dann kann man das auf jeden Fall lernen. Und da brauchst du aber gute Strukturen für, da musst du aber auch vor allen Dingen wissen, was funktioniert und was für dich funktioniert. Und ganz oft erlebe ich das einfach, dass halt ja einfach mal so gemacht wird. Ich habe das in meiner Führung auch so gemacht, dass ich angefangen habe, einfach mal so zu machen, habe aber dann irgendwann festgestellt, wenn ich wirklich größere Teams führen möchte, wenn ich wirklich mich persönlich als Führungskraft auch noch weiterentwickeln will, dann muss ich für mich dann eine Methode, ein System entwickeln, einfach, was halt für mir die Arbeit auch abnimmt. Weil ich halt auch so eine Führungskraft früher war, die halt, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich alles gerne selber gemacht. Und ich hätte meinen Leuten auch teilweise dann noch mehr Entlastung gegeben. Einfach weil ich natürlich auch weiß, wenn ich es halt selber mache, dann wird es halt wirklich gut. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel, sondern eigentlich ist das ja das Ziel, und das durfte ich halt auch lernen, selber in der Führung, dass eben nicht mehr alles von dir gemacht wird als Chef, sondern dass du deine Leute so gut befähigst, dass sie dir den Rücken frei halten, dass du dich halt um strategische Themen kümmern darfst. Weil nur so kannst du das Unternehmen, das Team auch wirklich weiterentwickeln.
Oh. Weitere Frage, und zwar, du hast auch am Anfang gesagt, das Thema Ergebnis. Du hattest das Gefühl, es funktioniert gut.
Ja.
Wie kann ich ein Stück weit auch messbar machen und wie erkenne ich, ob ich jetzt als Führungskraft qualitativ hochwertig unterwegs bin, ob ich noch Potenzial habe? Ja, wir haben immer Potenzial,
Ja.
aber um mich da auch so ein Stück weit in die Eigenreflexion einordnen zu können. Mal zum Beispiel bei mir kürzlich, es gibt ja bei uns immer sogenannte, na, Umfragen, wo es diverse Fragen auch in Richtung der Führungskraft gibt, wo es dann eine Skala gibt von 0 bis 5 oder von 0 bis 10, wie auch immer.
Ja.
Da hatte ich Teams, Abteilungen, eins mit Sternchen, also wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten. Es gab aber auch Teams und Abteilungen, die waren unterirdisch vom Ergebnis, wenn man jetzt von außen drauf schaut. Aber es war alles sehr bewusst von mir kreiert, auch mit einer gewissen Intention. Wie mache ich es jetzt fest und woran kann ich es festmachen, ob ich eine gute Führungskraft bin?
Also erstmal finde ich wichtig, wie es mir als Chef selber damit geht. Fühle ich mich gerade wohl? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und kriege ich auch ein positives Feedback. Und das Feedback darf man sich auch regelmäßig von den Leuten einholen. Für mich eines meiner Lieblingstools und Methoden sind einfach Mitarbeitergespräche. Häufige Mitarbeitergespräche. Einfach sowohl den Mitarbeitern ein Feedback zu geben, aber dass der dir auch ein Feedback geben darf. Und dass es auch vor allen Dingen von dir als Führungskraft wirklich gehört wird. Und auch vor allen Dingen, dass nach so einem Gespräch sich ja wirklich Dinge ändern. Damit kannst du es natürlich erstmal messen, ob du quasi gut ankommst, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber am Ende des Tages machen wir uns nichts vor. Ich komme aus der Bankenwelt, ich habe viele Jahre im Vertrieb gearbeitet. Am Ende des Tages zählt auch das Ergebnis. Und ich finde immer wichtig, dass beides zusammenpasst. Also, dass sowohl der Mitarbeiter zufrieden ist, der Kunde zufrieden ist, der Umsatz zufrieden ist, dass sich alles sozusagen gegenseitig die Hand reicht. Und ja, das geht nicht immer gut, dass alle drei Seiten sozusagen auch funktionieren. Aber solange das übers Jahr beispielsweise die Waage hat und solange man als Team gemeinsam ein Ziel verfolgt und als ich als Unternehmer quasi eine Vision habe, wo ich mit dem Team mal hin möchte, dann kann ich auch vielleicht erklären, warum ich eine unpopuläre Entscheidung treffe. Dann kann ich auch erklären, warum wir das jetzt mal so ausprobieren und nicht anders. Oder aber ich kann die Mitarbeiter selber noch mitnehmen in diesen Prozess und mit denen gemeinsam einfach mal ausprobieren. Und ich habe eigentlich erlebt, dass Menschen immer gerne auch eigenverantwortlich handeln wollen. Die meisten Menschen wünschen sich gerne Verantwortung. Und die meisten Menschen möchten gerne auch mitmachen. Das motiviert die. Und wenn ich das halt mache, dass die Menschen auch bewusst sich dadurch weiterentwickeln können. Und weiterentwickeln meine ich jetzt gar nicht, dass dadurch mehr Gehalt fließt, sondern einfach, dass man selber in der eigenen Rolle, die man hat, als Mitarbeiter, als Mensch, sich weiterentwickeln kann. Dann guckt das Team auch in eine Richtung, beziehungsweise dann zieht man auch am gleichen Strang, glaube ich.
Cool.
Und dann Ergebnisse sind dann meistens auch, also Ergebnisse kommen dann meistens automatisch.
Das ist das Schöne, ja.
Ja.
Und es gibt auch ein wahnsinnig gutes Gefühl, glaube ich, für die Führungskraft, wenn sie sieht und spürt, dass sich ein Mitarbeiter weiterentwickelt, weil ich glaube, das ist die beste
Absolut.
Bestätigung, also so geht es mir zumindest, die man nur haben kann, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich bin jetzt richtig gewachsen und ja, es war intensiv, aber es hat mich weitergebracht und ich bin einfach dankbar für die Erfahrung.
Absolut. Und es ist ja auch am Ende des Tages in jedem Unternehmen, es ist nicht immer alles heile Welt, aber man darf trotzdem gemeinsam sagen, jetzt war es vielleicht mal eine anstrengende Zeit, aber jetzt kommen auch wieder bessere Zeiten oder was können wir gemeinsam tun, dass die Zeiten, auch wenn die jetzt gerade herausfordernd sind, dass wir sozusagen das Beste draus machen. Ich habe immer gerne ein Zitat, was ich von meiner Mentorin damals übernommen habe. Arbeitszeit ist Lebenszeit. Wir bringen den ganzen Tag auf der Arbeit. Also lasst es uns doch so bestmöglich gestalten, dass wir alle davon was haben, im wahrsten Sinne des Wortes was haben und dass wir gemeinsam die Zeit erfolgreich verbringen. Und ich glaube, keiner kommt morgens zur Arbeit und sagt irgendwie, boah, heute will ich mal so einen richtig schlechten Job machen.
Absolut. Du hast gesagt, regelmäßig mit Mitarbeitern sprechen. Hast du da eine Frequenz, wo du sagst, ja, orientierungswert und behandelst du alle Mitarbeiter an der Stelle gleich? Oder sagst du individuell, es gibt Mitarbeiter, mit denen spreche ich gar nicht oder nur sehr unregelmäßig oder es gibt Mitarbeiter, mit denen spreche ich täglich jede Woche?
Ja, also ich sage immer im Schnitt 2 bis 4 Mal monatlich mit den Leuten zu sprechen. Das kommt natürlich auf mehrere Faktoren an. Einmal natürlich, wie ist das Leistungsniveau im Team? Wie ist so generell auch die Leistungsbalance im Team? Also gibt es welche, die sind besonders gut, gibt es welche, die sind vielleicht ein bisschen mit Entwicklungsbedarf noch dran. Und auch gleichzeitig, das finde ich halt auch nochmal wichtig, wie viele habe ich? Weil wenn ich halt wirklich teilweise 25, 40 Leute führe, dann kann ich nicht viermal in der Woche, viermal im Monat mit denen sprechen. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, nicht regelmäßig oder beziehungsweise nicht alle gleich zu behandeln, so, weil ich glaube, wenn du alle gleich behandelst, das ist einerseits fair, aber es bringt dich nicht zu einem Ergebnis, was du eigentlich haben möchtest. Und ganz oft erlebe ich es, dass Mitarbeiter, die gerade nicht besonders gut performen, dass die halt eine engere Begleitung bekommen. Dabei sollten wir eigentlich, finde ich, mehr auf die Leute schauen, die gerade sehr gut performen, um die sozusagen noch besser zu machen. Deswegen finde ich es halt auch wichtig. Ganz oft höre ich dann, ja, der läuft ja eh, da brauche ich mit dem nicht so oft sprechen. Aber gerade da ist es halt wichtig, dass der auch gesehen wird und dass der Mitarbeiter auch erkennt, meine Leistung wird hier anerkannt, ich werde wertgeschätzt dafür und es lohnt sich für mich, mehr Performance zu bringen. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Deswegen finde ich es auch wichtig und das kommt natürlich immer sehr, sehr individuell aufs Team an. Aber auch gerade die High-Performer noch mehr Zeit mit denen zu verbringen, weil die haben meistens auch einen großen Hebel aufs Team, weil die sehen ja beispielsweise, Mensch, wenn jetzt beim Tim läuft das ja gerade richtig gut, was macht der Helge denn mit dem? So, und schon habe ich den Mitarbeiter, der vielleicht eigentlich da nicht so Bock drauf hatte, auf so Weiterentwicklung, der fragt dann, was machst du eigentlich mit dem Tim oder der tauscht sich mit dem Tim aus, dann unterhält man sich automatisch schon darüber und schon schafft man ein bisschen wieder auch in die Richtung Leistungskultur und Gemeinschaft.
Mega spannend. Und ich finde auch, die Erfahrung ist, also zumindest bei mir, dass es gerade mit den High-Performance-Sprechern auch richtig Spaß macht. Also diese nochmal
Absolut.
bewusst zu fördern, weil das befruchtet einfach, die Frequenz geht nach oben. Das ist gut. Und musste gerade auch ein Stück weit schmunzeln, weil ich kürzlich mal eine Runde angesprochen habe und gesagt, ich behandle von euch nicht jeden gleich. Und das hat etwas ausgelöst. Und jetzt auch, unsere Tochter ist eingeschult worden vor 2 Wochen. Es ging irgendwie um die Hausaufgaben und auch irgendwie um individuelle Stempel, die sie dann ihre Hausaufgabenheftchen mit reinbekommen. Und dann hat auch eine Mutter in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, hey, die werden ja gar nicht alle gleich behandelt. Und ich sage, ja, ist gut. Ist nämlich Individualität. Wenn ich Individualität ausspreche, dann ist jeder dabei. Aber wenn ich sage, ja, wir behandeln die Menschen ein Stück weit auf Basis ihrer Stärken und Schwächen einfach unterschiedlich. Ja.
Spannend mit den Stempeln, das war uns auch immer so ein Thema. Also unsere Tochter ist auch eingeschult worden jetzt im Sommer. Und bei uns sind die Stempel immer ein großes Thema, weil unser Sohn, der ist jetzt in der 4. Klasse, der sagt halt immer, wenn da ein Stempel drin ist, dann ist das hundertprozentig richtig. Dabei ist das eigentlich nur ein Stempel der Vollständigkeit. Das versuche ich jetzt seit 4 Jahren zu erklären. Und da muss ich gleichzeitig noch sagen, dass ich, wenn ich meinen Sohn jetzt fragen würde, der böse Vater bin, der auch noch mal guckt, was er so gemacht hat am Tag, mit dem nochmal drüber spricht. Und dann sagt immer unser Sohn, ja, du bist der ein oder ihr seid die Einzigen, sagt er zu mir und meiner Frau, ihr seid die Einzigen, die sich darum kümmern. Ich hoffe, er wird dann vielleicht mal so in 15 Jahren sagen, es war auch gut, dass ihr es gemacht habt.
Alright, gehen wir in Richtung Konflikte und Feedback. Feedback, glaube ich, auch immer wieder ein Thema im Kontext der Führung und immer wenn wir oder wenn ich irgendwie ein Führungsseminar bekomme, irgendwie zieht es da alles in mir zusammen, wenn es um das Thema Feedback geht. Da gibt es den klassischen Feedback-Burger und ich weiß nicht, wenn du jetzt vielleicht als Zuhörer mit dabei bist und du kennst es auch. Du weißt genau, jetzt gibt es erstmal den Honiglöffel und dann gibt es irgendwie was ganz anderes, was ganz sauer schmeckt und dann am Ende nochmal irgendwie Honig und es ist alles dann doch wieder gut und dann gehst du da raus und du weißt eigentlich nicht, wo du wirklich dran bist. Und ich habe mich auch intensiv damit beschäftigt, also nicht intensiv, ich bin einfach in mich gegangen, habe gefragt, bringt die Art von Feedback überhaupt was oder dürften wir auch wieder mal mehr kritischer sein oder mehr auch auf einen Konflikt zu gehen, weil gefühlt betten wir alles in so Handtüchern ein und sind ganz soft unterwegs, aber da passiert nichts. Und dann habe ich mal entgegen einer Feedback-Regel ungefragtes Feedback gegeben, sehr direkt, immer noch aus der Ich-Form, immer noch aus meiner Perspektive, nicht verletzend, aber klar war es verletzend, ein Stück weit für den Gegenüber oder für die Gegenüber, weil ich glaube, Kritik mögen wir als Menschen einfach per se nicht. Aber das, was danach passiert ist, war eben ganz stark Tiefe. Also wir sind danach in Gespräche gegangen. Also es gab Menschen, denen ich so ein Feedback gegeben habe, sofort irgendwie in die Tiefe gegangen. Andere haben 2 Wochen mit mir nicht gesprochen. Aber auch dann ging es immer Richtung Lösung. Und das fand ich irgendwie so die Erfahrung total erkenntnisreich. Gleichzeitig widerstrebt es aber jeglicher Art von Feedback-Regel. Wie stehst du dazu?
Ja, also das, was du gerade angesprochen hast, ich kenne das unter dem Sandwich-Feedback. Du hast gerade Burger-Feedback genannt. Sandwich-Feedback ist ja das Gleiche, aber da kenne ich es unter dem Begriff. Und ich muss wirklich sagen, das ist keine gute Feedback-Regel, weil du hast gerade selber schon gesagt, was Positives, was Negatives und dann wieder was Positives. Erstens, Mitarbeiter kennen das. Und zweitens, dann gibt es Mitarbeiter, die hören nur noch das Positive und vergessen dann, was danach kommt und können sich gar nicht mehr darauf konzentrieren, was dann eigentlich das Negatives kam, was sich denn verändern soll. Und es gibt Mitarbeiter, die hören nur das Negative, weil die genau wissen, ach, jetzt habe ich erstmal ein Feedback bekommen dafür, dass mein Pullover so schick ist. Und dann höre ich, dass ich zu spät gekommen bin. Und dann bekomme ich noch ein Feedback positiv, dass ich so still heute im Meeting war. Da muss man sich ja teilweise auch, und das habe ich halt auch ganz oft erlebt, dass Führungskräfte dann so sich wirklich aus den Fingern was saugen müssen, weil die irgendwie beim kritischen Mitarbeitergespräch irgendwie jetzt nichts finden, was man ja gut loben kann. Und deswegen finde ich es halt auch schon schwierig. Aber der größere Punkt ist für mich eigentlich noch, dass ich halt als Chef, wenn ich was ganz klar sagen möchte und dann der Mitarbeiter quasi eigentlich schon weiß, jetzt kommt das Lob nur des Lobes wegen, damit er nachher mir die Kritik eben äußern kann. Ich bin Freund davon, dass das Feedback direkt kommt. Also dass du direkt ansprichst, was das Problem ist. Aber vorher den Mitarbeiter einfach mal fragst, wie er die Situation erlebt hat. Weil ganz oft ist es ja so, wir haben irgendwelche Situationen im Büro ganz häufig, wo der Mitarbeiter, und da komme ich wieder auch aus der These, dass keiner irgendwas absichtlich macht, sondern aus dem bösen Willen heraus. Ne? So, jetzt weiß ich nicht, ich nehme jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, du hast mir letzte Tasse aus dem Schrank genommen. Warum war das denn so? Ja, weil ich habe meine vergessen oder was auch immer, aber da bin ich vielleicht als Führungskraft gar nicht drauf gekommen. So, deswegen finde ich es immer ganz wichtig, erst nochmal die Brille des Mitarbeiters zu erfahren. Und das kommt zum Beispiel auch dann zum Tragen, wenn der Mitarbeiter, klassisches Beispiel, zu spät kommt. Auch nochmal den Mitarbeiter zu fragen, wie hat er es denn überlebt? Was würde er denn daraus lernen? Und ich habe einfach festgestellt, wenn du mit dem Mitarbeiter in so ein ganz konkretes Gespräch gehst, die meisten wissen ja, dass die irgendwas falsch gemacht haben oder dass irgendwas nicht richtig lief. Wenn ich aber den Mitarbeiter da quasi so entwickelndes Verfahren machen muss, dann darf ich dem auch sehr gerne da einfach sagen, hör mal, Tim, du bist heute zu spät gekommen. Das will ich aus dem und dem und dem Grund nicht mehr. Das kommt bei den Mitarbeitern viel besser an, weil die direkt auch wissen, okay, so geht's jetzt und das sind die Schritte, die wir jetzt anders gehen machen. Und danach, wenn ich dieses Feedback, also wenn ich den Mitarbeiter, wenn der Mitarbeiter so reif ist und das quasi selber erkannt hat, dann auch nochmal ins Feedback zu gehen, Mensch, sehe ich genauso oder sehe ich halt ganz anders? Das heißt, ich kann das dann auch nochmal bewerten. Und so hat der Mitarbeiter sich eigentlich ein Feedback gegeben und ich habe als Führungskraft das entweder bestätigt oder gesagt, nee, ist nicht so. Und dann finde ich ganz wichtig, wie gehen wir denn jetzt da weiter vor? Also, dass ich dann mit dem Mitarbeiter auch überlege, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass du morgen nicht mehr zu spät kommst? Wie können wir dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert, was auch immer? Und das finde ich zum einen ganz wichtig, aber gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, dass wenn wir Feedbackgespräche führen, dass wir dem Mitarbeiter klar machen können, dass es halt hier um ein Verhalten geht und nicht um die Person. Ich habe heute noch ein Coaching gehabt, da ging es mir genau darum, da hat eine Führungskraft einem Mitarbeiter Feedback gegeben. Der Mitarbeiter ist aber so ein Mitarbeiter, der ist eigentlich ein guter Mitarbeiter, aber wenn der mal ein kritisches Feedback bekommt, dann nimmt den das so mit im Negativen, dass der halt 2 Tage nicht zu gebrauchen ist. Und man muss sich halt davon lösen, dass es um die Person geht, sondern es geht immer ums Verhalten. Und dann kommt so ein bisschen im Einklang damit auch, dass wenn ich halt viele und häufige Mitarbeitergespräche führe und das quasi immer mit einer gleichen Struktur mache, die mir als Führungskraft hilft, dann wird es den Mitarbeitern auch irgendwann leichter fallen, Feedback zu bekommen. Weil wir haben ja ganz oft, dass wir Feedback bekommen haben für irgendwas, jetzt mal in der Vergangenheit, wenn man mal wirklich, passt ja zum Papa sein, wenn wir unseren Kindern Rückmeldung geben, dann haben wir meistens immer nur als Kinder negatives Feedback bekommen. Das hast du nicht richtig gemacht. Aber selten, boah, das hast du richtig gut gemacht. Also geht vielen jedenfalls so, die dann direkt gesagt haben, da habe ich mein Verhalten muss sich dann verändern. Und dabei hat das ja eigentlich gar nichts mit der Person zu tun. Also viele haben leider, und das passiert mir auch im Arbeitskontext immer wieder, dass sie häufig Feedback bekommen haben, was aber dann direkt zu einer Konsequenz geführt hat. Und deswegen sind sie so vorsichtig oder nehmen es direkt persönlich. Und da darf man halt einfach lernen, mit seinen Leuten gemeinsam denen regelmäßig Feedback zu geben, ohne direkt, dass es direkt eine Konsequenz hat, dass morgen der Mitarbeiter gekündigt wird oder sowas. Also Mitarbeiter müssen lernen oder dürfen lernen, gemeinsam in diesem Feedback-Prozess regelmäßiges Feedback zu bekommen und dann damit auch umzugehen zu lernen. Und dass das nicht Schlimmes ist, sondern dass es eher zur Weiterentwicklung dient. Weil auch da komme ich wieder her. Menschen wollen sich gerne entwickeln und das darf ich nochmal den Menschen neu beibringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Sohn, ne, der 4. Klasse, wenn ich dem jetzt sage, Mensch, das hast du heute richtig gut gemacht, der strahlt bis über beide Ohren. Und das passiert viel zu selten in Unternehmen, dass einfach gesagt wird, boah, Tim, du hast heute echt ein super Projekt abgeschlossen. Danke. Und dann wirst du auch feststellen, dass manche Mitarbeiter sagen, ja, okay, und was noch? Oder, nee, ich wollte einfach nochmal Danke sagen.
Ja, und
Das
vor allem
geht
hier im
leider unter.
süddeutschen Raum bei den Schwaben ist das eh ja immer so eine Sache mit dem Lob, genau. Und ich kann das auch einfach nur bestätigen. Also Wertschätzung ist so, so wichtig und nicht nur in diesem einen, weiß ich, Jahresgespräch, wenn es dann irgendwie um das Gehalt
Absolut.
geht, sondern auch einfach mal zwischendurch oder auf dem Weg zur Kantine oder abends nochmal zum Hörer greifen, geht ja auch im Homeoffice zu sagen, hey, du, das, was heute hier gerade passiert ist oder direkt im Chat, ne, deine Performance gerade in dem Termin war unglaublich stark. Wow, wie
Ja.
du das Ruder rumgerissen hast, genau in dieser Situation zu spiegeln. Das löst was in den Menschen aus und direkt vielleicht, um in Richtung Motivation zu gehen. Ich höre mal ganz oft in den Führungskreisen so auch in Richtung, wir müssen unsere Mitarbeiter motivieren. Motivieren und irgendwie stellen sich da, ich habe zwar nicht mehr viele Haare seit dem letzten Urlaub, stellen sich trotzdem auf, weil gefühlt geht es in eine ganz andere Richtung, weil ich glaube, auch wir Menschen können keine anderen Menschen motivieren. Was ist für dich vielleicht auch der größte Hebel, dass die Mitarbeiter auch wirklich Spaß bei der Arbeit haben, Freude haben, motiviert sind, dass sie auch richtig an die Sache rangehen und auch mit anpacken?
Dass sie sich gesehen fühlen und dass sie vor allen Dingen auch zusammen wachsen, beziehungsweise zusammenwachsen, doppeldeutig, also zusammenwachsen, sich weiterentwickeln, jeder auf seine Art und Weise, aber auch gleichzeitig, dass sie zusammenwachsen. Jeder möchte gerne immer Teil eines Teams sein. Und ich muss eigentlich als Führungskraft nur dafür sorgen, das ist ganz, ganz wichtig, diese Beziehungsarbeit. Ähnlich so wie du es gerade gesagt hast, mal zwischen Tür und Angel mal zu sprechen, wie läuft es denn gerade, ne? Aber auch genau nicht nur sich auf diese Gespräche zwischen Tür und Angel zu verlassen, sondern halt auch diese Mitarbeitergespräche zu machen, die manchmal auch stressig sind, aber auch da gibt es Möglichkeiten, das in seinen Alltag zu integrieren. Ist auch meistens ein Thema der Priorität. Aber genau das sozusagen den Mitarbeiter täglich zu zeigen, du bist mir wichtig. Ich sehe dich hier und wir brauchen dich im Team. Egal, wo du gerade stehst, egal seit wann du dabei bist, egal was du schon geleistet hast oder was du noch leisten wirst, ich sehe dich hier wirklich als Mensch. Und das ist auch nochmal gerade das Beispiel, was du gerade genannt hast. Ich glaube, ich habe einen Klienten von mir, der hat, das war so, ich habe das mal angefangen bei mir im Team. Ich habe die Leute einfach mal zwischendurch einfach mal angerufen und mal gefragt, Mensch, Tim, wie geht's dir denn gerade? Und die Mitarbeiter waren damals, das war auch mitten in der Corona-Pandemie, da hatte ich das Team gewechselt. Die haben sich echt gewundert. Ja, mir geht's gut, aber was willst du denn eigentlich? Ja, ich wollte einfach nur mal wissen, wie es dir geht. Und habe dann gesagt, wenn ich nichts habe, also ich habe dann auch extra nichts mehr gehabt. Habe einfach gesagt, jetzt noch einen schönen Tag und bis bald, so, ne? Und die Mitarbeiter waren das gar nicht gewohnt. Die waren total verunsichert dadurch. Und ein Klient von mir, der hat, mit dem habe ich Ähnliches gemacht, dann haben wir halt auch gesagt, ruf doch mal einfach zwischendurch Leute an und erkundige dich einfach mal nach dem Wohlbefinden, weil das ging so ein bisschen auch da. Die Leute haben unheimlich schwer sich geöffnet, haben unheimlich schwer Feedback angenommen und haben halt auch da alles sehr, sehr persönlich genommen. Und wir haben dann so ein bisschen über dieses Gemeinschaftliche, also über dieses, ich gebe dir jetzt einfach mal eine Rückmeldung, was mir gerade gut gefallen hat, sind wir halt hergekommen, dass wir den Leuten Feedback gegeben haben und irgendwann hat ein Mitarbeiter gesagt zu ihm, ich verstehe das irgendwie gar nicht. Du sagst mir ja ständig, was gut läuft und was nicht gut läuft. So eine Klarheit habe ich noch nie gehabt. Merke ich selber so als Mitarbeiter. Ne? Und da hat er gesagt, okay, wenn das bei dem einen funktioniert, dann mache ich das jetzt einfach weiter. Und das hat wirklich heute im Team super gut funktioniert. Inzwischen ist das so, und das ist mit eins der stolzesten Ergebnisse, auf die ich bin, dass die Mitarbeiter sich untereinander Feedback geben. Das heißt also, nicht nur die Führungskraft gibt Feedback, sondern da wird zum Beispiel auch gesagt, boah, Max und Stefan geben sich dann Feedback nach dem Meeting und sagen, boah, der Max hat heute richtig gut performt oder boah, Stefan, da hättest du mal ein bisschen tiefer fragen können mal oder so, ne? Oder hättest du mal ein bisschen mehr rangehen können so. Also das finde ich halt, und davon lebt doch ein Team. Wenn sie sich gegenseitig Feedback geben können, wenn der eine sich nicht zu so schade ist, mal Sonderarbeiten zu machen, aber der andere auch gleichzeitig das sieht und sagt, Mensch, vielen Dank für deinen Einsatz. Es war ein Gut bei mir.
Wow, jetzt haben wir viel über die High Performer gesprochen. Drücken wir es schwarz-weiß aus, polarisieren wir, was ist mit den Low Performern? Wie gehen wir mit denen um und wie packen wir die an?
Ich würde jetzt mal natürlich sagen, das kommt drauf an. Wenn ich jetzt als Instagram-Reeler starten müsste, würde ich
Ja.
sagen, alle direkt kündigen. Nein, also Low Performer, also grundsätzlich auch das Low Performer, es gibt ja Leute, die manche Dinge noch nicht so erfolgreich können, also die da tendenziell eher Low Performer sind, aber die vielleicht in anderen Bereichen ein High Performer sind und wo die sich gegenseitig ergänzen können. Und da finde ich es zum Beispiel wichtig zu überlegen, wenn ich jetzt heute gerade einen Mitarbeiter habe, der vielleicht Low Performer ist, woran liegt das? Kann der das nicht? Will der das nicht? Oder hat er grundsätzlich einfach gar nicht das Wissen dazu? Und das mal sich zu hinterfragen, also habe ich bei dem quasi alles gemacht. Und wenn ich das dann für mich ja beurteile, dann geht es natürlich auch darum, dem regelmäßig Feedback zu geben, den ein bisschen enger zu führen und dann einfach mal zu schauen, hilft dem das? Tut sich da was im Positiven oder halt eben nicht? Und dann aber auch ganz klar in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, so hör mal, so kann das hier nicht weitergehen. Wie siehst du das? Lass uns mal gucken, wie wir dich weiterentwickeln können, was so Punkte sind. Und das kann dann sein, dass das auch dann auf eine Trennung hinausläuft. gehört dazu.
Mhm.
Aber es kann auch natürlich genauso sein, dass Mitarbeiter dadurch nochmal wach werden und sagen, Mensch, eigentlich hätte ich ja Lust, mal statt das mal was ganz anderes zu machen und dass du so neue Potenziale erkennen kannst. Und ich habe das schon häufig gehabt, dass ich Leute, sowohl ich als Führungskraft als auch Kunden von mir, die haben Leute in ihr Team bekommen mit einem gewissen Stempel, sage ich mal, dass das Low-Performer sind und das waren nachher Top-Mitarbeiter. Also das hat natürlich auch immer was mit der Führung zu tun.
Richtige Heldenreise dann von der Person und für die Führungskraft zugleich.
Absolut. Und ich glaube,
Ja.
das ist sogar auch wichtig, dass du als Mensch oder beziehungsweise als Führungskraft dafür offen bist, dass halt jeder das Potenzial halt entfalten kann. Und aber auch gleichzeitig sagst, wenn ich den jetzt schon 5, 6 Mal Hilfe angeboten habe und er nimmt die nicht an, dann darf ich auch als Führungskraft Konsequenzen ziehen.
Jetzt biegen wir nochmal auf Instagram ab, weil jetzt kam der Impuls, wie ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden bin. Und ich meine mich zu erinnern, es war ein Reel. Es ging irgendwie um die Abend-Teamveranstaltung im Biergarten oder sowas in die Richtung oder noch zum Italiener. Und so nach dem Motto, korrigiere mich gern, das ist Bullshit, das bringt nichts, das ist kein Teambuilding.
Ja, weil ich festgestellt habe, genau das, was du gerade gesagt hast, mit Motivation. Die meisten Leute, die meisten Führungskräfte wollen ihre Mitarbeiter noch motivieren. Aber du musst deine Mitarbeiter eigentlich gar nicht motivieren. Und dann wird zum Beispiel gesagt, boah, es läuft gerade nicht gut im Team. Ich lade die jetzt mal alle zum Essen ein und ab Montag geben die alle Vollgas. Dass das sozusagen der heilige Gral ist. Und ich glaube, Team-Events bringen eine ganze Menge. Die können Leute noch mal mehr zusammenschweißen. Aber ich habe halt oft festgestellt, dass Team-Events halt mehr so als Motivationsrituale genutzt werden. Und dann ist es halt ganz oft so, dass ich da viel Geld ausgebe und dann verpufft es nachher einfach, weil sich da keiner mehr dran erinnert oder weil es auch einfach das Falsche ist, was das halt nicht zum Team passt. Und dementsprechend bin ich eher ein Freund davon, erstmal mein Team richtig aufzustellen, die Führung gut aufzustellen, gute Strategien, Strukturen zu haben und dann sehr, sehr gerne auch Team-Events zu machen, nur halt nicht andersrum. Also wenn ich mein Team noch nicht so weit habe, dann kann ein Team-Event manchmal auch hinderlich sein, auch für mich selber als Führungskraft. Was meine ich damit? Ich habe ein neues Team übernommen, ich mache jetzt ein, läuft gerade nicht so gut und ich mache jetzt ein Team-Event und dann kommen von 20 Leuten 5. Dann ist halt meistens was anderes ein Problem. Und genau da darf ich halt nochmal mehr in die Führung gehen und dann dafür sorgen, dass halt von 20 Leuten 18 kommen.
Wie wichtig ist die Vorbildsfunktion? Als Führungskraft, vielleicht auch als Papa, gibt es, glaube ich, auch sehr viele Parallelen. Und was ist überhaupt diese Vorbildsfunktion? Weil jeder redet ein Stück weit über Vorbilder, aber so wirklich, ja, was ist es?
Absolut entscheidend. Ich darf nur das von meinen Leuten verlangen, was ich auch selber mache. Ich darf auch nur das tun, was auch, ja, was ich auch meinen Kindern sozusagen vorlebe. Das werden die halt auch automatisch machen. Und ich nehme mal ein Beispiel, weil das halt auch ganz viel mit Vorbild zu tun hat. Ich bin zum Beispiel Läufer. Für mich ist halt, ich bin irgendwann mal, ich habe früher ganz viele Jahre Eishockey gespielt und ich bin irgendwann dann zum Laufen gekommen, weil das Laufen hat sich halt gut mit dem Familienalltag verbunden und ich gehe halt morgens vor der Arbeit laufen. Und für die Kinder ist es irgendwie normal, dass der Papa morgens laufen ist, weil wenn ich dann manchmal wiederkomme, sind die halt gerade schon wach oder sind halt noch nicht wach. Und das ist halt irgendwie normal. Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, meine Eltern haben auch früher immer Sport gemacht. Das war immer normal und ich habe da nie drüber nachgedacht. Und lustigerweise bei meiner Frau war es halt auch so. Da gehörte Sport immer dazu. Und für uns ist das heute auch so, dass wir unseren Kindern das quasi einfach weitergeben und da gar nicht drüber nachdenken. Und unsere Kinder haben da halt viel Spaß an Bewegung. Und ich bin immer ganz schockiert. Wir hatten vor einiger Zeit so eine Jugenduntersuchung. Da war es halt so, dass die Beweglichkeit ja auch getestet wird und auch das Fernsehverhalten wurde abgefragt. Und da habe ich halt gesagt, wie viele unsere Kinder gucken. Und das war nämlich gar nicht auf dieser Liste, also im negativen Sinne. Unsere Kinder gucken halt tendenziell anscheinend durchschnittlich viel zu wenig Fernsehen für das, was auf den Listen stand. Dann sagten die, ja, dann ist ja alles gut. Ne? Und nee, also von daher, ich finde das immer ganz wichtig, dass du das auch, was du halt sagst, was du tust, was du machst, auch vorlebst. Und Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel wieder, auch um dann zu dem Beispiel der Führung zu kommen. Ich kann nicht sagen, dass mir Wertschätzung wichtig ist. Ich kann nicht sagen, dass mir das gemeinsame Miteinander wichtig ist. Und im nächsten Teamgespräch schreie ich alle an. Oder mein Lieblingsbeispiel. Ich habe mal so ein Jahr, glaube ich, müsste ich mal meine Eltern fragen. Ich habe mal einige Zeit Fußball gespielt im Fußballverein. Und ich habe mich aber nie so richtig wohl gefühlt. Und was mich am meisten gestört hat, der Trainer war wirklich quadratisch praktisch gut, hat uns aber die ganze Zeit einmal gedrillt, ihr müsst schneller laufen, ihr müsst schneller laufen. Und ich hatte als Kind, als 7-8-Jähriger, da schon gar keine Motivation mehr, weil ich mir gedacht habe, der kann das doch selber nicht. Und genau das ist es eigentlich, dieses Bild, dass halt ich als Führungskraft und als Vater Dinge vorleben muss und dann machen die anderen das automatisch mit.
Da haben wir richtig viel Parallelen. Also
Ja.
Fußballkarriere war bei mir auch überschaubar. Kreisliga A, das Höchste. Und ja,
Bin nur bis
das.
zur E-Jugend gekommen, glaube ich. Oder
Okay.
D.
Ich habe später angefangen. Von dem her passt es wieder. Und der Laufsport war auch das, was mich dann geprägt hat, weil es einfach super praktisch ist. Egal, Hotelzimmer, Laufschuhe und und. Und jetzt mal ausprobieren, ein bisschen mehr Kraftsport zu machen, weil ab 40 heißt ja, ein bisschen auf die Muskeln achten. Schauen wir
Ja.
mal. Aber um nochmal zurückzukommen zum Thema Vorbild, TV, bei uns war die Diskussion bezüglich Tablet. Und meine Frau und ich, wenn wir früher in Urlaub gefahren sind oder allgemein, wenn wir irgendwie mal 2, 3, 4, 5 Stunden irgendwo mit dem Auto hinfahren, das ist irgendwie der Moment, wo wir einfach reden, wo es einfach fließt, wo die Kommunikation da ist, wo wir frei sind und wir brauchen da keinen Podcast hören oder irgendwas in dem Sinne. Und da haben wir uns irgendwann mal angeguckt und haben gesehen, ganz viele Familien mit den Tablets und völlig wertfrei an der Stelle.
Ja.
Aber unsere Frieda hatte das nicht, ne? Und jetzt, bis sie 5 war oder 6, hat sie kein Tablet gehabt und wir sind nach Südfrankreich 10, 11, 12 Stunden und wir haben einfach geredet. Oder sie hat mal was gemalt oder aus dem Fenster oder ich sehe irgendwas, was du nicht siehst. Und es war super entspannt, ja.
Absolut. Auch da wieder, ne? Also auch mal ein Hörspiel hören, auch da wieder, die Kinder kennen das gar nicht anders, ne? Gut, bei unserem Sohn ist natürlich jetzt schon so ein Alter, wo er es halt auch mitbekommt im
Ja,
Freundeskreis, wie das bei
irgendwann
den
geht's
Kindern ist,
los,
ne?
ja.
Aber bei uns gibt es das halt auch nicht. Und wo du mich gerade mit Tablet sagst, wir waren vor 2 Jahren im Urlaub, in so einem Cluburlaub. Wir waren wirklich schockiert. Ich glaube, es gab 3 oder 4 Plätze, wo halt die Kinder kein Tablet hatten. Alle anderen haben quasi den Kindern das Tablet mit zum Abendbrot gebracht. Und die Kinder haben gegessen und dabei Fernsehen geguckt. Und die Eltern haben sich unterhalten. Wo ich so, man denke so, pff, da fahre ich doch nicht in Urlaub für, um dann den Urlaub dann doch nicht irgendwie den Abend nicht gemeinsam zu verbringen. Ich bin da auch kein Freund von.
Ja, die gleiche Frage haben wir uns auch gestellt. Also selbstkritisch gefragt habe ich mich dann, bin ich irgendwie nicht mehr am Puls der Zeit, ne? Weil es ist wirklich größer 90%, sitzen alle Kinder mit den Tablets. Wir waren auch in Dubai auf einer Reise, richtig gutes 5-Sterne-Hotel, direkt irgendwie in dem Busch Al Arab und so weiter und alles gebildete Menschen, erfolgreiche Menschen, und dann gucken wir da durch und alle schauen in das Ding rein. Ja?
Ja.
Und deswegen, jetzt haben wir mal 2 Wochen miteinander und dann lass uns doch irgendwie beim Essen zumindest reden.
Ja, ist auch so. Und ich ertappe
Ja.
mich selber, dass ich da viel zu oft auf dieses Gerät
Ja,
schaue.
Smartphone ist ekelhaft, ja.
Ja, genau. Aber das finde ich halt trotzdem noch wichtig beim Essen, das halt nicht zu machen. Also so, auch das wieder, ne? So bestimmte Werte den Kindern vorzuleben. Auch da wieder Vorbild zu sein. Und ich kann halt nicht dann mit dem Tablet die ganze Zeit beim Essen sitzen. Sondern auch da, ne, wir kommen wieder beim Vorbild, auch da muss ich halt Vorbild sein, da auch selber drauf verzichten, auch wenn es vielleicht schwer ist, auch wenn es vielleicht jetzt ganz wichtige Anrufe kommen, aber dann ist das eben so.
Wie wichtig ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung als Führungskraft, damit sich die Mitarbeiter entwickeln?
Extremst wichtig. Ich glaube, das eine, wenn das eine klappt, klappt das andere auch. Also wenn ich mich persönlich weiterentwickle, wenn ich Spaß daran habe, mich zu entwickeln, dann werden auch meine Mitarbeiter davon angesteckt. Da sind wir wieder so ein bisschen beim Vorbild.
Dann allerletzte Frage, was macht ein Superpower aus?
Was macht ein Superpapa aus? Der hat viel Zeit, hat die richtigen Prioritäten, hat sich gleichzeitig aber auch die Zeit genommen, mal zum Fußballtraining zu gehen, hat aber auch gleichzeitig manchmal auch ja, die Grenze und zu sagen, nee, so jetzt und nicht weiter. Jetzt ist mal gut.
Gegenfrage, was macht er, wenn er keine Zeit hat oder nicht viel Zeit hat? Weil das ist der Schmerz der meisten Papas, die zu mir kommen. Also wirklich Top
Ja.
Grund Nummer eins ist, ich will mehr Zeit mit meinen Kindern.
Dann musst du deine Prioritäten anders legen, weil ganz ehrlich, an das Meeting am Freitag um 18 Uhr, da ändert sich keine Socke mehr nächste Woche. Und an das Fußballtraining um 18 Uhr, da erinnert sich das Kind später noch dran. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, meine Eltern waren halt wirklich immer auch, das waren tolle Vorbilder für mich. Die waren immer da. Also wenigstens einer war da. Und wenn meine Eltern nicht da waren, dann waren meine Großeltern da. Und interessanterweise, auch da gibt es ja eine Parallele zu meiner Frau. Bei meiner Frau war das halt auch so. Und deswegen ist uns das halt auch wichtig, dass die Kinder nicht einfach alleine zum Training gehen, sondern auch wenn die ein gewisses Alter haben, wenn solange die es wollen, würde ich es auf jeden Fall so machen. Und es gibt immer die Möglichkeit, gerade als Führungskraft zu sagen, ich mache das jetzt mal anders. Und ich finde mal für mich einen passenden Weg. Für mich ist das einfach eine Frage der Priorität, weil all das, was ich heute nicht schaffe mit meinem Kind, kann ich nicht wieder nachholen. Aber ein Meeting, was ich habe, was ich vielleicht auch um eine halbe Stunde kürzen kann oder was ich auch vielleicht ausfallen lassen kann oder was ich irgendwie anders verändern kann, all das lässt sich auch in irgendeiner Form nachholen. Und selbst wenn es dann morgens ist oder wenn ich dafür die Pause durcharbeite, aber das mit den Kindern kommt halt nicht wieder.
Wow, toller Abschluss. Helge, schön, dass du heute da warst. Willst du darüber hinaus noch irgendwas den Zuhörern mitgeben?
Wer mehr über mich und meine Arbeit erfahren will, kann gerne auf www.helge-schräder.de gehen. Ich habe auch selber einen eigenen Podcast, der heißt Führungskraft. Da spreche ich weniger über das Papa sein, da spreche ich mehr über das Führen. Also fühlt euch alle herzlich eingeladen.
Perfekt. Link packen wir in die Show Notes.
Danke
Dankeschön.
dir für die Einladung, Tim.